Középszintű írásbeli érettségi vizsga német nyelvből. Harmadik összetevő. Hallott szöveg értése.
Guten Tag. Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu sind in diesem Heft. Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. Danach hören Sie den Text das erste Mal, ohne Pausen. Dann haben Sie circa eine Minute Zeit. Sie hören dann den Text das zweite Mal in kürzeren Abschnitten. Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück!
Erste Aufgabe. Sie hören einen Text über einen besonderen Theaterberuf. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Zuerst hören Sie den ganzen Text ohne Pausen, dann in kürzeren Abschnitten. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A, B oder C richtig ist. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit.
Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe.
Vorsage vom Beruf. Was macht ein Schauspieler auf einer Theaterbühne, wenn er den Text vergessen hat oder nicht mehr weiter weiß? Dann braucht er Hilfe. Dafür gibt es die Souffleuse oder den Souffleur. Die helfen den Schauspielern über den Texthänger hinweg.
Die gute Fee im Kasten. Einflüsterin und manchmal auch Anlaufstelle für Hustenzuckerl, Trösterin, Mutmacherin.
Wenn man sie nach ihrem Beruf fragt, dann würde Angelika Oven das alles auf ihrer Visitenkarte schreiben. Und Souffleuse. Arbeitsplatz, die Oper in Graz, Österreich. Souffleuse oder Souffleur ist ein französisches Wort. Das bedeutet übersetzt so viel wie flüstern oder hauchen, sehr leise sprechen. Deswegen arbeiten sie auch an der Oper oder am Theater. Sie flüstern dem Schauspieler Text zu, wenn er ihn vergisst. Meistens sitzen Souffleusen in einem kleinen Kasten direkt auf der Bühne. Den nennt man Souffleurkasten. Er ist gerade groß genug für eine Person. Eine Souffleuse oder ein Souffleur kann aber genauso gut auf der Seitenbühne, in der sogenannten Gasse sitzen oder in der ersten Reihe, sodass der Zuschauer direkt daneben sitzt. Souffleusen begleiten Proben und Aufführungen am Theater. Wenn die Proben beginnen, haben Souffleusen am meisten zu tun. Die Schauspieler lesen ihre Rollen und lernen ihren Text. Während der Proben kann es aber passieren, dass der Regisseur etwas Neues ausprobiert oder improvisiert. Das heißt, die Texte ändern sich. Souffleusen müssen sich dann Notizen machen, welche Änderungen das sind. Sie müssen hineinschreiben, wo es Pausen gibt und welche Anweisungen der Regisseur gegeben hat. Und in der Oper ist das nochmal anders, denn im Gegensatz zum Theater wird in der Oper ja nicht nur der Sprechtext, also das sogenannte Libretto, gebraucht. In der Oper wird ja gesungen. Was muss ein Souffleur oder ein Souffleuse alles können? Sie müssen Ruhe ausstrahlen. Denn wenn jemand seinen Text vergisst, ist das ja schon aufregend genug. Und Sie müssen geduldig und sehr konzentriert sein. Ein Souffleur oder ein Souffleuse müssen wachsam sein und sofort helfen können. Und noch etwas ist wichtig. Souffleusen müssen so leise sprechen, dass das Publikum das nicht mitbekommt, aber dennoch laut genug, damit die Schauspieler das hören. Souffleusen müssen außerdem unterscheiden können, ob ein Darsteller nur eine Kunstpause macht oder gerade wirklich seinen Text nicht weiß. Da gibt es dann Verabredungen. Meistens geht das über Blicke zwischen Souffleuse und Schauspieler. Eine Ausbildung gibt es für den Beruf nicht. Die meisten Souffleure sind Quereinsteiger in diesen Beruf. Das heißt, dass sie vorher etwas anderes gemacht haben. Wer den Beruf ausübt, muss eine belastbare, starke, stabile Stimme haben, darf also nicht schnell heiser werden. Er oder sie muss Noten lesen können, jedenfalls als Souffleur an der Oper, und Fremdsprachen sind wichtig. Denn an der Oper wird ja nicht nur in deutscher Sprache gesungen, und man muss mit einer Sache klarkommen. Am Ende einer Vorstellung bekommen nur die Schauspieler oder die Sänger Applaus, der Souffleur nicht.
Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text in kürzeren Abschnitten noch einmal.
Vorsage vom Beruf. Was macht ein Schauspieler auf einer Theaterbühne, wenn er den Text vergessen hat oder nicht mehr weiter weiß? Dann braucht er Hilfe. Dafür gibt es die Souffleuse oder den Souffleur. Die helfen den Schauspielern über den Texthänger hinweg.
Die gute Fee im Kasten. Einflüsterin und manchmal auch Anlaufstelle für Hustenzuckerl, Trösterin, Mutmacherin.
Wenn man sie nach ihrem Beruf fragt, dann würde Angelika Oven das alles auf ihrer Visitenkarte schreiben. Und Souffleuse, Arbeitsplatz, die Oper in Graz, Österreich. Souffleuse oder Souffleur ist ein französisches Wort. Das bedeutet übersetzt so viel wie flüstern oder hauchen, sehr leise sprechen. Deswegen arbeiten sie auch an der Oper oder am Theater. Sie flüstern dem Schauspieler Text zu, wenn er ihn vergisst. Meistens sitzen Souffleusen in einem kleinen Kasten direkt auf der Bühne. Den nennt man Souffleurkasten. Er ist gerade groß genug für eine Person. Eine Souffleuse oder ein Souffleur kann aber genauso gut auf der Seitenbühne, in der sogenannten Gasse sitzen oder in der ersten Reihe, sodass der Zuschauer direkt daneben sitzt. Souffleusen begleiten Proben und Aufführungen am Theater. Wenn die Proben beginnen, haben Souffleusen am meisten zu tun. Die Schauspieler lesen ihre Rollen und lernen ihren Text. Während der Proben kann es aber passieren, dass der Regisseur etwas Neues ausprobiert oder improvisiert. Das heißt, die Texte ändern sich. Souffleusen müssen sich dann Notizen machen, welche Änderungen das sind. Sie müssen hineinschreiben, wo es Pausen gibt und welche Anweisungen der Regisseur gegeben hat. Und in der Oper ist das nochmal anders, denn im Gegensatz zum Theater wird in der Oper ja nicht nur der Sprechtext, also das sogenannte Libretto, gebraucht. In der Oper wird ja gesungen. Was muss ein Souffleur oder ein Souffleuse alles können? Sie müssen Ruhe ausstrahlen. Denn wenn jemand seinen Text vergisst, ist das ja schon aufregend genug. Und sie müssen geduldig und sehr konzentriert sein. Ein Souffleur oder ein Souffleuse müssen wachsam sein und sofort helfen können. Und noch etwas ist wichtig. Soufflösen müssen so leise sprechen, dass das Publikum das nicht mitbekommt, aber dennoch laut genug, damit die Schauspieler das hören. Soufflösen müssen außerdem unterscheiden können, ob ein Darsteller nur eine Kunstpause macht oder gerade wirklich seinen Text nicht weiß. Da gibt es dann Verabredungen. Meistens geht das über Blicke zwischen Souffleur und Schauspieler. Eine Ausbildung gibt es für den Beruf nicht. Die meisten Souffleure sind Quereinsteiger in diesen Beruf. Das heißt, dass sie vorher etwas anderes gemacht haben. Wer den Beruf ausübt, muss eine belastbare, starke, stabile Stimme haben, darf also nicht schnell heiser werden. Er oder sie muss Noten lesen können, jedenfalls als Souffleur an der Oper, und Fremdsprachen sind wichtig. Denn an der Oper wird ja nicht nur in deutscher Sprache gesungen. Und man muss mit einer Sache klarkommen. Am Ende einer Vorstellung bekommen nur die Schauspieler oder die Sänger Applaus. Der Souffleur nicht.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der ersten Aufgabe.
Zweite Aufgabe. Sie hören einen Text über Hausschuhe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Zuerst hören Sie den ganzen Text ohne Pausen, dann in kürzeren Abschnitten. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage zu welchem Land passt und kreuzen Sie an. Achtung! Eine Aussage kann zu mehreren Ländern passen. Sie dürfen insgesamt 6-mal ankreuzen. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür 1 Minute Zeit.
Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe.
Alltag anders, Hausschuhe. Entweder trägt man Hausschuhe oder man geht barfuß. In vielen Ländern geht man nicht mit Straßenschuhen in irgendein Haus. In den USA sind Hausschuhe nur etwas für den ganz absolut privaten Bereich. Wenn es eine offizielle oder halboffizielle Einladung gibt, dann käme der Hausherr oder die Dame des Hauses niemals auf die Idee, die Gäste in Hausschuhen zu begrüßen. Wenn es absolut private Einladungen im kleinen Kreis sind, dann sind Hausschuhe eigentlich selbstverständlich. Man verbindet damit ein Stück Privatheit, ein Stück Vertrautheit, ein Stück Gemütlichkeit. Wer auch immer zu Besuch kommt, die Vermieter, die Handwerker, jeder zieht die Schuhe aus in Singapur. Meistens steht dann vor den Wohnungen ein netter Schuhschrank und daneben steht noch ein Stuhl, damit man sich die Schuhe auch gut an- und ausziehen kann. Es ist da bei dem Klima leicht. Man trägt oft nur Flipflops oder Sandalen, da kann man schnell rein- und rausschlüpfen, das ist nicht so kompliziert. Die Hausschuhe in Singapur sind sehr edle Pantoletten und natürlich viel mit Pailletten und auch sehr schöne leichte Lederschlappen. Ja, da kann man sagen, da gibt's eigentlich nichts Hässliches. Man kann natürlich auch so klassische Adiletten finden, aber eigentlich ist es immer sehr hübsch anzusehen. Hausschuhe sind ein Gegenstand, den es wirklich in jedem Haus in Russland gibt. Reinkommen in die Wohnung, vorne an der Tür, die Schuhe ausziehen, dort lassen und dann werden einem Hausschuhe gereicht. Das sind Hausschuhe, die innerhalb dieser Wohnung vermutlich schon hunderte Kilometer zurückgelegt haben. so ein bisschen abgetragen, ein bisschen platt gelaufen, man riecht vielleicht auch besser nicht daran. In Russland sind so Filzlatschen verbreitet, häufig aus der Form geraten, das ist vielleicht manchem Westeuropäer mühsam beizubringen, aber es geht dann relativ schnell. Denn man wird mit bösen Blicken bestraft, wenn man einfach so durchmarschiert. Egal, ob man Schneematsch an den Füßen hat oder den Staub im Sommer. Bitte zieh die Schuhe aus. In Ägypten ist es ein großer Fehler, wenn jemand in ein Haus geht und nicht die Schuhe auszieht. Den Gästen werden Hausschuhe angeboten. Die einzigen, die es machen dürfen, sind Elektriker, damit sie ihre Gummisohlen an den Füßen haben, wenn sie an den Sicherungsschalter gehen. Es ist die Badelatsche, die man in Ägypten trägt. Sehr verbreitet ist auch ein deutscher Gesundheitsschuh bei den Leuten, die sich das leisten können. In Indien ist es vor allem eine hygienische Sache. In Indien gibt es keinen Haushalt, in dem es keine Hausschuhe gibt. Wenn man sich die Straßen so anschaut, kann man eigentlich immer nur die Hände überm Kopf zusammenschlagen, weil alles total vermüllt aussieht. Aber was wahnsinnig wichtig ist, dass die Wohnungen von innen tipptopp aussehen. Wenn man dann den Straßenstaub mit reinbringen würde, das findet kein Inder gut.
Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text in kürzeren Abschnitten noch einmal.
Alltag anders, Hausschuhe. Entweder trägt man Hausschuhe oder man geht barfuß. In vielen Ländern geht man nicht mit Straßenschuhen in irgendein Haus. In den USA sind Hausschuhe nur etwas für den ganz absolut privaten Bereich. Wenn es eine offizielle oder halboffizielle Einladung gibt, dann käme der Hausherr oder die Dame des Hauses niemals auf die Idee, die Gäste in Hausschuhen zu begrüßen. Wenn es absolut private Einladungen im kleinen Kreis sind, dann sind Hausschuhe eigentlich selbstverständlich. Man verbindet damit ein Stück Privatheit, ein Stück Vertrautheit, ein Stück Gemütlichkeit. Wer auch immer zu Besuch kommt, die Vermieter, die Handwerker, jeder zieht die Schuhe aus in Singapur. Meistens steht dann vor den Wohnungen ein netter Schuhschrank und daneben steht noch ein Stuhl, damit man sich die Schuhe auch gut an- und ausziehen kann. Es ist da bei dem Klima leicht. Man trägt oft nur Flipflops oder Sandalen, da kann man schnell rein- und rausschlüpfen, das ist nicht so kompliziert. Die Hausschuhe in Singapur sind sehr edle Pantoletten und natürlich viel mit Pailletten und auch sehr schöne leichte Lederschlappen. Ja, da kann man sagen, da gibt's eigentlich nichts Hässliches. Man kann natürlich auch so klassische Adiletten finden, aber eigentlich ist es immer sehr hübsch anzusehen. Hausschuhe sind ein Gegenstand, den es wirklich in jedem Haus in Russland gibt. Reinkommen in die Wohnung, vorne an der Tür, die Schuhe ausziehen, dort lassen und dann werden einem Hausschuhe gereicht. Das sind Hausschuhe, die innerhalb dieser Wohnung vermutlich schon hunderte Kilometer zurückgelegt haben. So ein bisschen abgetragen, ein bisschen platt gelaufen, man riecht vielleicht auch besser nicht daran. In Russland sind so Filzlatschen verbreitet, häufig aus der Form geraten. Das ist vielleicht manchem Westeuropäer mühsam beizubringen, aber es geht dann relativ schnell. Denn man wird mit bösen Blicken bestraft, wenn man einfach so durchmarschiert. Egal, ob man Schneematsch an den Füßen hat oder den Staub im Sommer. Bitte zieh die Schuhe aus. In Ägypten ist es ein großer Fehler, wenn jemand in ein Haus geht und nicht die Schuhe auszieht. Den Gästen werden Hausschuhe angeboten. Die einzigen, die es machen dürfen, sind Elektriker, damit sie ihre Gummisohlen an den Füßen haben, wenn sie an den Sicherungsschalter gehen. Es ist die Badelatsche, die man in Ägypten trägt. Sehr verbreitet ist auch ein deutscher Gesundheitsschuh bei den Leuten, die sich das leisten können. In Indien ist es vor allem eine hygienische Sache. In Indien gibt es keinen Haushalt, in dem es keine Hausschuhe gibt. Wenn man sich die Straßen so anschaut, kann man eigentlich immer nur die Hände überm Kopf zusammenschlagen, weil alles total vermüllt aussieht. Aber was wahnsinnig wichtig ist, dass die Wohnungen von innen tipptopp aussehen. Wenn man dann den Straßenstaub mit reinbringen würde, das findet kein Inder gut.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der zweiten Aufgabe.
Dritte Aufgabe. Sie hören einen Radiobeitrag über den deutschen Schriftsteller Wilhelm Hauff. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Zuerst hören Sie den ganzen Text ohne Pausen, dann in kürzeren Abschnitten. Ergänzen Sie die Sätze beim Hören. Schreiben Sie in jede Lücke nur eine Information. Null ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit.
Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe.
Wilhelm Hauff. Wilhelm Hauff ist schon als kleiner Junge eine Leseratte. Er liest alles: Geschichten von Räubern und Rittern, historische Romane und Bücher für Erwachsene wie Werke von Goethe und Schiller. Der Schriftsteller kommt am 29. November 1802 in Stuttgart zur Welt. Als er 7 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Nach seinem Tod zieht Wilhelm Hauff mit seiner Mutter und seinen 3 Geschwistern nach Tübingen. Die Familie hat nicht viel Geld, deswegen kann nur Hermann, Wilhelms älterer Bruder, an einer Universität studieren. Wilhelm hingegen soll Pfarrer werden, denn diese Ausbildung bezahlt der Staat. Aber Wilhelm Hauff will gar kein Pfarrer werden, sondern lieber Lehrer. Er beginnt bei der Familie von Hügel in Stuttgart zu arbeiten und unterrichtet deren Kinder. Die Arbeit lässt ihm genug Zeit, das zu tun, was er am liebsten tut, zu dichten und Geschichten zu schreiben. 1825 verfasst er sein erstes Märchenbuch, das unter anderem die Geschichte vom kleinen Muck enthält. Wilhelm Hauff wird ein bekannter und gern gelesener Autor. Deswegen wird er von Zeitungen und Verlagen gebeten, weitere Bücher und Geschichten zu schreiben. Um neue Ideen für seine Märchen zu sammeln, kündigt er seine Stelle als Hauslehrer und geht auf Reisen. Der Dichter fährt durch Frankreich, Flandern und Nord- und Mitteldeutschland. In Paris schreibt er sein 2. Märchenbuch. Eines der bekanntesten Märchen daraus ist das Märchen von Zwerg Nase. Ende 1826 kehrt Wilhelm Hauff zurück nach Hause, arbeitet als Reporter bei der Zeitung Das Morgenblatt und heiratet seine Cousine Luise. Im August 1827 verreist Wilhelm Hauff erneut, diesmal nach Tirol. Auch dort ist er wieder auf der Suche nach Einfällen für seine Märchen. Als er wieder zu Hause ist, fühlt er sich krank und schlapp. Der Arzt stellt fest, dass Wilhelm Hauff an Typhus erkrankt ist. Trotzdem schreibt Wilhelm weiter und denkt sich das Märchen Das kalte Herz aus für sein drittes und letztes Märchenbuch. Die Geburt seiner Tochter Wilhelmine erlebt der Schriftsteller noch, bevor er am 18. November 1827, kurz vor seinem 25. Geburtstag in Stuttgart, stirbt.
Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text in kürzeren Abschnitten noch einmal.
Wilhelm Hauff. Wilhelm Hauff ist schon als kleiner Junge eine Leseratte. Er liest alles: Geschichten von Räubern und Rittern, historische Romane und Bücher für Erwachsene wie Werke von Goethe und Schiller. Der Schriftsteller kommt am 29. November 1802 in Stuttgart zur Welt. Als er 7 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Nach seinem Tod zieht Wilhelm Hauff mit seiner Mutter und seinen 3 Geschwistern nach Tübingen. Die Familie hat nicht viel Geld, deswegen kann nur Hermann, Wilhelms älterer Bruder, an einer Universität studieren. Wilhelm hingegen soll Pfarrer werden, denn diese Ausbildung bezahlt der Staat. Aber Wilhelm Hauff will gar kein Pfarrer werden, sondern lieber Lehrer. Er beginnt bei der Familie von Hügel in Stuttgart zu arbeiten und unterrichtet deren Kinder. Die Arbeit lässt ihm genug Zeit, das zu tun, was er am liebsten tut, zu dichten und Geschichten zu schreiben. 1825 verfasst er sein erstes Märchenbuch, das unter anderem die Geschichte vom kleinen Muck enthält. Wilhelm Hauff wird ein bekannter und gern gelesener Autor. Deswegen wird er von Zeitungen und Verlagen gebeten, weitere Bücher und Geschichten zu schreiben. Um neue Ideen für seine Märchen zu sammeln, kündigt er seine Stelle als Hauslehrer und geht auf Reisen. Der Dichter fährt durch Frankreich, Flandern und Nord- und Mitteldeutschland. In Paris schreibt er sein zweites Märchenbuch. Eines der bekanntesten Märchen daraus ist das Märchen von Zwerg Nase. Ende 1826 kehrt Wilhelm Hauff zurück nach Hause, arbeitet als Reporter bei der Zeitung Das Morgenblatt und heiratet seine Cousine Luise. Im August 1827 verreist Wilhelm Hauff erneut, diesmal nach Tirol. Auch dort ist er wieder auf der Suche nach Einfällen für seine Märchen. Als er wieder zu Hause ist, fühlt er sich krank und schlapp. Der Arzt stellt fest, dass Wilhelm Hauff an Typhus erkrankt ist. Trotzdem schreibt Wilhelm weiter und denkt sich das Märchen Das kalte Herz aus für sein drittes und letztes Märchenbuch. Die Geburt seiner Tochter Wilhelmine erlebt der Schriftsteller noch, bevor er am 18. November 1827, kurz vor seinem 25. Geburtstag in Stuttgart, stirbt.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Sie haben die dritte Aufgabe und damit die Prüfung beendet.
Vége a harmadik összetevőnek.